Ja, willkommen zur Liedkultur Nummer 75. Ich sitze nach langer Pause hier mal wieder im Studio und diesmal ist der Sven bei mir. Hallo Sven.
Hallo Sven, hallo Maha.
Ja, wir wollen über Synthesizer sprechen, ein Thema, wo ich mich gar nicht auskenne. Also das sind dann etwas schwierig, aber vielleicht kannst du dich erstmal kurz vorstellen und dann auch vielleicht gleich sagen, um was es geht und was du mitgebracht hast.
Ja, ich bin der Sven Wierendt, Baujahr 87 und bin seit einigen Wochen, Monaten vom Synthesizer-Virus überfallen worden und bin stetig dabei, mein Equipment auszubauen und mache aber mittlerweile auch ziemlich viele Sachen mit DIY. Also das gefällt mir am besten. Das ist sozusagen ein Hobby im Hobby, dass ich mir die Module, die ich da benutze, auch selber zusammenbaue.
Also DIY, do it yourself.
Ja.
Ja, das ist natürlich nochmal besonders interessant. Also im Hobby, das finde ich ein gutes Konzept eigentlich. Das musst du nachher alles erklären. Ja. Aber jetzt erstmal vielleicht, du hast gleich Anschauungsmaterial mitgebracht.
Richtig, ich habe mir mein mobiles Setup, das Nifty Case, mitgebracht. Das hat ein paar Module, eine Handvoll Module, die ich gut verwenden kann und mit denen man so ein bisschen was experimentieren kann. Das ist natürlich ein bisschen eingeschränkt. Ich habe jetzt keine weiteren Ersatzmodule oder irgendwas zum Swappen mit dabei, sondern habe jetzt einfach wirklich nur dieses Setup, das aus 4, 5, 6, 7, 8, 9 Modulen besteht.
Ja. Das hast du also dann auch selber zusammengebaut, oder?
Ich habe einen Großteil dieser Module habe ich selber zusammengebaut. Bis auf das Töpfer sind alle Selbstbau. Das Wasp-Filter gibt es leider noch nicht als DIY. Das musste ich mir dann von Döpfer besorgen. Aber Döpfer sind auch diejenigen, die diesen Standard ins Leben gerufen haben. Der sogenannte Euro-Rack-Standard, der existiert seit 1995, ist quasi verwandt zu den Messgeräten und physikalischen Applikationen von Laborinstrumenten. Also da hat man sozusagen, dadurch, dass er Physiker war, der Dieter Döpfer, und die Sachen quasi in seiner Freizeit zusammengebaut hat, hat er sich natürlich irgendwie auch die Eigenschaften bzw. Properties von den Laborequipment, von den Laborinstrumenten als Vorbild genommen und dementsprechend diesen Euro-Rack-Standard entwickelt. Der ist sozusagen, bezieht sich darauf, dass wir 3 Höheneinheiten haben. Und es gibt auch noch andere Synthesizer-Formate, aber die sind dann halt ein bisschen anders gestrickt. Und das Euro-Rack-Standard ist halt 3 U groß, also 3 Höheneinheiten, so wie man nimmt sich so ein 42 Zoll Rack und baut dann quasi in 3 Höheneinheiten diese Module ein. Und die sind mit Klinkenbuchsen versehen, das heißt, die sind auch standardisiert. Und die Voltzahl, die da durchgeht, die Volt pro Oktavzahl ist auch standardisiert. Und hier sehen wir zum Beispiel, was jetzt natürlich im Podcast nicht zu sehen ist.
Wir sehen
Euro-Rack-Stecker. Format.
Das machen wir dann gleich mal per Foto hier. Wunderbar. Kommt alles dann auch zum Sehen.
Ja. Und das ist quasi der Standard, der mittlerweile in Europa, sag ich mal, gewonnen hat. Das ist der größte und umfangreichste, populärste Standard, für den quasi alle Musikelektronikhersteller Module bauen. Und das hat auch in den letzten Jahren an Fahrt aufgenommen. Also es gibt immer mehr Hersteller, die sich auf Euro-Rack verstellen und Euro-Rack-Module bauen.
Ja. Und wo kann man dann sowas besorgen? Also wenn ich jetzt nicht gleich mit Do-It-Yourself anfangen will, dann gehe ich zum...
Da gibt es eine hervorragende Adresse, auch in Kreuzberg, Neukölln, beziehungsweise in Neukölln, Kreuzberg. Das ist das Cottbusser Tor und da gibt es Schneiders Laden. Da ist der Showroom von Schneiders Laden.
Ich habe nicht genau verstanden, wie das heißt.
Schneiders Laden.
Schneiders Laden, ah ja.
Ganz einfach. Und du kannst es auch in Google eingeben, da findest du die Seite von dem.
Okay, ich suche das da heraus, dann mache ich daraus entsprechend die Shownotes. Genau, Schneiders Laden. Aber sonst, ich würde doch so Musiksachen vielleicht auch beim Musikhaus Thomann oder so kaufen. Hätten die sowas auch oder ist das,
also das zu speziell? Das Case zumindest, das habe ich tatsächlich auch von Thomann, weil die es bei Schneiders Laden nicht hatten. Ansonsten haben sie haben auch Eurorack-Module im Angebot, allerdings sind sie halt nicht spezialisiert auf Eurorack-Module, so wie es Schneiders Laden ist, so wie Schneiders Laden ist auf Synthesizer-Module.
Ah ja.
Das heißt, da gibt es vielleicht eine etwas geringere Auswahl, aber man kann sie grundsätzlich auch bei Thomann kaufen, ja.
Ah ja, und jetzt die Do-It-Yourself-Sachen, die gibt es dann auch bei Schneiders Laden, oder?
Da gibt es zum Teil ein paar, aber eigentlich ist es da günstiger, sich direkt an die Hersteller zu wenden und da in den entsprechenden Online-Shops zu bestellen. Also da gibt es zum Beispiel von Erika Synth, dieses Modul hatte ich hier, ist von Erika Synth, gehört aus der Edio-Serie, gehört zu der Edio-Serie und die haben ein umfangreiches PDF-Manual, wo sie auch noch umfangreich erklären, wie sie quasi diesen Schaltkreis, wie sie diese Schaltung designt haben und warum sie für welche Schaltungsarten und für welche Bauteilwerte entschieden haben. Das ist da genau dargelegt und man kann quasi dieses 42 oder 40-seitige PDF auch sich runterladen, ohne das Produkt zuvor gekauft zu haben, was natürlich praktisch ist. Das heißt, man kann da sozusagen sich auch das so anschauen und sich die Bauelemente so kaufen und das dann austesten.
Ah ja, und dann muss man das alles löten.
Ja, genau. Da habe ich mir entsprechend Equipment für besorgt und bin jetzt munter dabei, zusammen zu löten.
Ja, nicht schlecht. Das ist natürlich toll, wenn man das so alles wirklich von Hand macht. Und dann sagtest du aber dieses eine hier.
Das hier, das ist kein Selbstbau, das ist direkt gekauft.
Und warum gibt es das nicht als Selbstbau? Das sieht mir doch ziemlich einfach aus. Da ist ein Eingang jeweils oder Ausgang, das kann ich jetzt von hier aus nicht sehen. Und daneben Regler, also das scheint ja nun nicht so schwierig zu sein.
Das gibt es halt nur nicht als DIY-Modul, also das gibt es halt nicht. Gibt es halt leider nicht als DIY-Modul. Da müsste ich mich umschauen und nach einem anderen Filter gucken. Das Wasp-Filter hat eine sehr spezielle Charakteristik. Also es ist quasi ein Klon von dem Wasp-Synthesizer von, ich glaube, es war irgendwas mit EDM oder EDM oder wir müssten es nochmal nachschauen im Nachhinein. Aber das ist auf jeden Fall ein Klon von einem Synthesizer aus den 70ern. Ein Filter, das Klon ist vom Synthesizer aus den 70er Jahren und es klingt halt ein bisschen sehr dreckig, weil es quasi Inverter nutzt als Filter, was halt Bauelemente sind, die normalerweise für andere Funktionalitäten verwendet werden und nicht zum Filtern von Audiosignalen, aber die zweckentfremden das sozusagen ein bisschen und deswegen klingt das dann auch so ein bisschen derber.
Ja, wir werden das anhören. Also von mir aus auch gleich, aber vielleicht machen wir erstmal grundsätzlich, was kann denn das nun? Also was kann denn nun so ein Synthesizer? Also wir wissen natürlich irgendwie Töne erzeugen.
Ja.
Also stellen wir uns mal ganz dumm, also
das,
Töne
erzeugen. Das Schöne ist es halt an den Sachen, was ich halt noch nicht gesagt habe, dass diese Eurorack-Synthesizer bieten einem halt komplette Flexibilität für den Signalweg. Also man kann sich selber aussuchen, wo geht das Signal entlang, auf welchem Weg will ich dieses Signal quasi routen, was für welche Filter, was für welche Audioverstärker, was soll es eigentlich durchlaufen. Also hier haben wir zum Beispiel so ein Kickdrum-Modul, das halt Kickdrum anbietet. Hier haben wir einen Sampling-Modulator, der hat so ein bisschen Eigenschaften, dass sie mir eine externe Clock dazu stellen kann oder auch nicht. Man kann das quasi auf eine Geschwindigkeit einstellen, dass das selber wieder Wellenform produziert, hörbaren Bereich. Man kann es aber auch so langsam ablaufen lassen, dass man es als Sequencer verwenden kann. Mhm. Ein Sequencer ist ja quasi sowas, was eine Klaviatur in gewisser Weise speichert und dann abspielt. Also was so eine Sequenz, so eine Klaviatursequenz speichert und dann abspielt. Mhm. Hier als nächstes haben wir den Even VCO. Das ist halt ein klassischer VCO, also ein Voltage Controlled Oscillator, ein spannungsgesteuerter Oszillator. Mhm. Der wird halt je nachdem, was für eine Eingangsspannung wir auf den Volt-Oktav-Eingang legen, klingt der halt entsprechend mit einer entsprechenden Frequenz. Also die Frequenz des Oszillators ist abhängig von der Spannung, die wir ihm geben. Und damit kann man in weiten Teilen den Frequenzbereich einstellen. Man kann ihn also hier im feinen Bereich einstellen und dann gibt es auch noch den groben Regler für die verschiedenen Oktaven. Da kann man quasi die Oktaven einstellen. Da hat man eine Wahlfreiheit von 10 Oktaven, was schon ziemlich nice, sehr, sehr umfangreich ist. Und ja, das kann man halt damit einstellen. Dann gibt es hier noch einen PWM-Regler, falls man die Rechteckspannung abgreifen möchte. Wenn man die Rechteckspannung abgreifen möchte, hat man ja bei Rechteckimpulsen grundsätzlich die Möglichkeit, die Pulsweite zu modulieren. Mhm. Dafür bietet sich der PWM-Regler an. Das klingt dann halt entsprechend.
Das müssen wir uns alles anhören. Das klingt mir jetzt alles auch sehr theoretisch. Aber geht doch mal weiter durch, was da noch kommt. Und dann müssen wir endlich was
hören. Dann haben wir ein etwas umfangreicheres Modul. Das ist das Rampage von BFACO. Das ist quasi ein Funktionsgenerator. Also das ist, eigentlich ist das sogar zwei Funktionsgeneratoren in einem Modul, die baugleich aufgebaut sind. Und halt hier sieht man ja, das ist symmetrisch, das ist gespiegelt. Und da kann man diese Funktionsgeneratoren kann man entweder auch wieder als Oszillator verwenden oder aber man steuert sie, um die Hüllkurven anderer Module zu entsprechend zu steuern, zu regeln. Hier habe ich das halt so, dass ich das Eingangssignal reinroute und dann hier das Ausgangssignal in den nächsten Modul, in das nächste Modul packe. Und hier ist halt abhängig von dem, was in den Eingängen A und B auftaucht, habe ich hier einen Maximum-Ausgang. Das heißt, er wählt den Maximum von A und B und gibt den mir an den Ausgang aus. Mhm. Ja, das ist sozusagen grob gesagt, um da diese Funktionsgenerator ein bisschen besser zu verstehen, gibt es einen Haufen Quellen im Internet, die man sich da anschauen kann, die das vielleicht ein bisschen besser erklären und einfacher erklären, als ich jetzt hier spontan so in der Lage bin.
Wir gucken, wir werden das alles noch ergründen. So, und dann gibt es irgendwas, wo jetzt dann noch das Signal rauskommt?
Richtig, hier haben wir erst nochmal einen A mal B plus C, das ist halt so ein nettes, praktisches Utility-Modul, das man häufig braucht, wenn man halt Signale miteinander verknüpfen möchte. Mhm. Und das habe ich hier auch verwendet. Und dann gibt es als nächstes ein Delay. Mhm. Das heißt, hier habe ich quasi alles, was ich hier reingebe, wird dann halt verzögert, wieder an den Ausgang gebracht, verzögert und leicht abgeschwächt an den Ausgang gebracht. Und dann haben wir auch schon unseren Line-Out zu unserem Audio-Equipment.
Und dann kommen noch dieser Wasp-Filter und dann noch irgendwas.
Genau, dann kommt noch ein LFO, ein Wasp-Filter und noch ein selbstgebautes, nicht selbstgebautes, das ist auch mit einer Platine, die ich mir bei Barton Musical Surfsets geholt habe, ist ein Filter, ein High-Pass-Filter. Mhm. Und das klingt ein bisschen extrem. Also,
was ist LFO?
Ein LFO ist ein Low-Frequency-Oscillator. Das heißt, das, was wir hier schnellen haben, quasi hier nochmal im Langsamen abgebildet. Das heißt, damit kann man quasi Hüllkurven regeln. Und das ist halt ein langsam schwingender Oszillator. Das heißt, der ist gemächlich, der nimmt sich Zeit. Und ja.
Ja, alles interessant.
Ja.
Ja, vielleicht können wir jetzt mal auch ins Hören einsteigen. Natürlich. Haben alles miteinander verbunden.
Jetzt habe ich hier natürlich, vermisse ich den Lautstärkeregler, aber gut.
Ich kann ja hier die Lautstärke regeln.
Ja. Wir hören hier so ein bisschen leichtes Knacken. Mhm. Und hier Okay, gerade hat gerade keine Auswirkung, aber wenn ich hier regel, kann ich quasi.
Du müsstest nur sagen, was du da regelst. Und wie gesagt, wir können, wenn du sagst, hier.
Ja, natürlich, das ist die Abfall, also Aufwärts- und Fallrate von dem zweiten Funktionsgenerator, von dem Generator B, wo ich das Signal vom VCO als Eingang habe.
Mhm.
Meistens ist es auch so, dass man selbst nicht unbedingt durch das Setup durchsteckt, sondern einfach nur experimentiert und guckt, was ist halt möglich. Hier haben wir den Funktionsgenerator A, den ich jetzt verstelle. Das hört sich so an, als würde da im Ausgang erstmal nichts passieren. Kann schon sein. Da tut sich erstmal nichts, weil ich hier den gar nicht eingestellt hatte als im Balance-Regler. Dann habe ich hier den Balance-Regler. Und man hört vielleicht auch leicht das Delay, das da im Hintergrund passiert. Schon. Dann gibt es noch den Cycle-Schalter, mit dem ich quasi den Zyklus ein- und ausschalten kann.
Mhm.
Das heißt, wenn ich den einen habe, dann macht der periodisch ein Signal rauf. Wenn ich ihn ausgeschaltet habe, gibt es halt nur ein Signal, das triggert und das dann durchkommt.
Mhm.
Deswegen hört man jetzt hier auch so wenig. Habe ich die Cycle-Schalter wieder engaged.
Mhm.
Und man sieht, das macht auch ein bisschen Beleuchtung.
Ja, also, man hat viele Leuchtdioden.
Ja. Die wurden mir leider irgendwie nicht mitgeliefert. Ich hatte nur noch super bright LEDs, die habe ich dann eingebaut. Die haben zum Glück von der Zahl auch noch gepasst. War sehr glücklich gewählt. Also die haben einfach vergessen, die LEDs mit anzupacken.
Mhm.
Aber ja, ich habe jetzt nur leider auch einen leichten kleinen Stock von Elektronikbauteilen, die man immer wieder braucht. Also Widerständen, ja, ja. Kondensatoren und LEDs mir angelegt, die ich dann auch verwende.
Mhm.
Ja.
Ja.
Und wenn wir uns jetzt den Wasp-Filter auch nochmal anhören möchten, dann ja. Können wir das gerne tun, indem wir hier... Und dann müsste ich hier nochmal irgendwie was nehmen und vielleicht einen CV-Eingang regeln. Hört man jetzt nicht, okay. Versuchen wir es mal mit dem LFO. Jetzt hört man ein leichtes verändertes Geräusch.
Ja.
Das ist mehr so sättigend. Das klingt aber gar nicht nett, gar nicht schlecht.
Ja.
Ja, das Wasp-Filter, wie gesagt, das gibt es halt leider noch nicht als Selbstbau.
Mhm.
Würde ich mir wünschen, dass die Firmen das anbieten. Muss ich mir vielleicht auch mal selber dran setzen und sowas designen. Das ist. Soweit bin ich noch nicht. Ich bin noch beim Malen nach Zahlen, um es mal so bildlich auszusprechen. Das ist im Prinzip genau dasselbe. Malen nach Zahlen, nur halt mit Elektronikbauteilen, die man zusammenbaut.
Ah ja. Könntest du vielleicht nochmal anfangen mit dem rechten, was du zuerst erklärt hast, also Kickdrum.
Ja.
Was macht das? Und dann, also auch akustisch. Und dann können wir vielleicht Vielleicht auch erstmal ohne WASP-Filter, weiß ich nicht.
Ja. Also, dazu muss ich natürlich den Trigger, ja. Reicht das? Das mache ich so. Und mache dann, genau, da hört man schon mal die Drum.
Ah ja. Mhm.
Das ist die Kickdrum selber.
Mhm.
Mit dem WASP-Filter hinterlegt, aber nachgesteuert, aber das ist im Grunde ist das WASP-Filter. Und hier in originaler Lautstärke.
Das ist jetzt ohne WASP-Filter.
Ja.
Aha. Okay. Und jetzt kannst du über die Drum noch diese Musik drüberlegen, die genau aus dem nächsten Modul kommt.
Richtig. Das kann ich im Prinzip tun, dass ich das dann einfach noch mit einem anderen Signal versehe und das kommt dann dort am Ausgang an.
Man sieht jetzt hier wildes Umstecken. Kabel.
Jetzt hört man ja so leicht ein bisschen den ich vermisse jetzt so ein bisschen die Lautstärke, das wird ja leider nicht lauter. Also wie gesagt, das ist natürlich ein ziemlich kleines Setup, das ich jetzt hier für mobil habe. Es hätte auch noch so ein anderes Case mitnehmen können, das wollte ich aber nicht, weil das ein bisschen zu groß gewesen wäre.
Das ist schon groß genug, meine ich, also wenn du das alles mitschleppst.
Ja, in der Tat. Es gibt auch andere Module, andere Nutzer, Musikenthusiasten, die nutzen halt andere Module, die nutzen andere Verfahren. Da kostet so ein Modul jeweils schon mal 300 Euro oder 400 oder 500 alleine. Dafür können die aber auch mehr. Aber ich versteife mich halt eher auf diese, okay, eine Funktion, ein Modul für eine Funktion. Mehr oder weniger mit dem Rampage, das ist so ein Multimodul, das braucht man manchmal. Aber im Grunde kann hier jedes Modul nur eine Sache gut.
Und du machst dann... Und was kostet das, wenn du das selber baust?
Das ist zumindest etwas billiger als jetzt bisschen billiger, als wenn man sich jetzt sowas zusammenkauft ohne Selbstbau. Hierfür habe ich ungefähr 180 Euro ausgegeben für das ganze Kit.
Also was jetzt? Du musst es nochmal sagen, wenn du aufzeigst.
180 Euro für dieses Rampage-Kit.
Für das Rampage-Kit. Aha, das ist
hierfür habe ich ungefähr 90 ausgegeben, plus Versandkosten noch. Hier ungefähr 130.
Sag nicht 4, sondern sag, was es ist.
Also hier bei dem A plus mal B plus C Modul, das kostet ungefähr 90 Euro, zusammen mit dem Versand aus Spanien.
Mhm.
Und hier beim Even VCO habe ich 130 Euro hat das gekostet, plus den Versand aus Spanien.
Mhm.
Zum Glück speichert er wenigstens den Zoll, dadurch, dass es in der EU ist.
Mhm.
Sonst, wenn ich Sachen aus den USA bestelle, muss ich halt auch noch Zoll dazu zahlen. Das kostet dann schnell mal irgendwie nochmal 20 Euro dazu.
Ja.
Ja.
Aber wenn es das in Europa gibt, ist das doch gut.
Ja.
Und warum Spanien? Ist das gerade, da gibt es eine Firma? Oder?
Da gibt es die Firma Bifaco, die diese Module herstellt, von denen ich hier 4 drin habe.
Dann musst du mir auch gleich nochmal sagen, wie man das schreibt, damit ich das finde.
Bifaco.
Irgendwie so, denke ich mal.
Mit E.
Mit E?
Bifaco.
Okay. Ja. Gut. Ja, das klingt doch schon mal gar nicht
aber
so schlecht.
Aber ich
mach's
mal aus,
damit ja, dann haben wir es wieder im Hintergrund. Genau. Ja, also das eine ist natürlich das Zusammenbauen und dann kannst du halt experimentieren, was da für Töne rauskommen. Machst du denn jetzt auch irgendwie Musik damit?
Bisher tatsächlich noch nicht, nein.
Ah ja.
Mhm. Da fehlt mir irgendwie die Muße, beziehungsweise da weiß ich noch nicht so ganz, wie man das jetzt gut ansetzt, wie man damit gut anfängt. Also da fehlt mir halt das musikalische Verständnis so ein bisschen.
Ah ja.
Ich habe ein gutes technisches Verständnis mittlerweile gewonnen, aber beim musikalischen scheitere ich noch etwas dran.
Also wir brauchen dann, um das Ganze musikalisch auch genießen zu können, müssen wir uns was aus dem Internet zusammen suchen, oder?
Ja, eventuell.
Ja. So, also das ist jetzt dein portables Set und dann hast du natürlich wahrscheinlich zu Hause was Stationäres, was dann natürlich noch größer ist. Mhm. Vielleicht kannst du kurz sagen, was du da noch hast.
Ja, ich hab einen Haufen Döpfermodule. Also Döpfer ist, wie gesagt, der Hersteller von diesem Musikelektronikstandard. Mhm. Da habe ich einen Haufen ADS, also Hüllkurvenmodule, auch einen Haufen Oszillatoren und Filter. Ja. Und ansonsten habe ich da noch ein paar, auch wieder ein paar Module von Bifaco und so einen Sequencer, so einen einfachen von Erika Sins, von den Edio Series Modulen. Ja, das wäre es, glaube ich, im Grunde.
Und die von Döpfer sind dann immer gekauft und die anderen
die sind zusammen, gekauft, genau.
Zusammengebaut.
Ja.
Ja. Verstehe. Naja, ich meine, wenn der Reiz im Zusammenbau liegt, warum hast du dann Gekaufte auch dabei? Weil es die nicht gibt.
Weil ich damit angefangen habe und dann erst später zum DIY übergegangen bin. Und auch, weil es einige, wie gesagt, ja, weil es einige nicht als DIY-Module gibt.
Ja. Und wie bist du darauf gekommen? Ich meine, wenn du selber sagst, dass das Musikalische jetzt nicht so deins ist, wie bist du darauf gekommen, dich plötzlich mit Synthesizern zu beschäftigen?
Weil ich Spaß habe am Gerät und Spaß habe an der Elektronik und gerne ja, Audio-Elektronik quasi zusammenstöpsel und sehe, was da rauskommt. Beziehungsweise ich mag das halt, dass ich sozusagen so ein Hobby habe, wo man ja viel mit Elektronik zu tun hat und dann halt mit dadurch auch die Hintergründe lernt und vielleicht auch irgendwann einmal in später Zukunft selber, in ferner Zukunft selber in der Lage ist, eventuell sowas zu designen und zu entwickeln. Diese Vorstellung reizt mich halt. Und auch, weil ich tatsächlich eigentlich schon Musikelektronik, also Musik erzeugen möchte. Ich weiß halt nur noch nicht so ganz, wie man Musik mit Synthesizer erzeugt. Also meine persönliche Musikgeschmackrichtung ist halt so Techno, Trance.
Das hört sich ja hier schon alles sehr Techno an, also das, was wir jetzt gehört haben.
Ja, man kann sicherlich was damit machen, aber man kann halt immer nur eine Spur machen und die müsste man dann aufzeichnen und dann die nächste Spur und das halt dann sequenziell im Workflow sequenziell machen statt parallel, weil parallel würde halt enorme Mengen an Modulen fressen.
Ja, ja.
Das ist halt so das Ding. Aber es gibt auch Leute, die machen Vorführungen mit ihren Synthesizer-Modulen. Also es gibt auch. Die haben dann halt so hohe Kästen, so breit und dann halt entsprechend nochmal dreimal mehr Module da drin und bauen das halt, machen damit dann halt Musik.
Ja, ja,
da klar. Muss ich erst noch hinkommen. Das ist halt, wie gesagt, bisher nicht meine Welt, aber vielleicht kommt das noch später.
Aber man kann natürlich in der Tat mehrere Spuren aufnehmen. Klar, ich denke, das machen auch viele. Ich denke, nicht jeder hat so ein riesen Equipment, dass er alles parallel
machen
kann. Vor allen Dingen, wenn man alles parallel macht, muss man ja auch auf alles parallel achten.
Genau.
Was vielleicht dann doch schwierig ist, wenn ich sehe, wie kompliziert hier schon der Aufbau ist.
Ja. Aber das Schöne an der Analogtechnik ist halt, man kann tatsächlich zwei Regler gleichzeitig drehen, was bei Digitaltechnik so gut wie fast unmöglich ist. Also man kann natürlich versuchen, irgendwie seinem Software-Synthesizer auch zwei Regler parallel zu regulieren, aber das wird halt schwierig.
Naja, also analoge Audiotechnik hat schon auch viele Vorteile. Auf der anderen Seite, wir haben es vorhin ja auch gesehen, man muss immer irgendwelche Adapter suchen und sowas. Also, ich meine, das ist natürlich schon schön, dass wir hier auch so eine Art Standard haben, wo man dann vielleicht etwas weniger Adapter suchen muss.
Ja.
Denn das finde ich immer sehr schwierig. Und dann gibt es irgendwo ein Rauschen, was man sich nicht erklären kann. Gut, ich meine, du willst das unter Umständen haben, aber ja.
Ja, in der Regel möchte man das Rauschen nicht haben. Dazu hat man dann halt Kerbfilter, die genau an der 50-Hertz-Grenze Cut machen und das nicht durchlassen. Das gibt ja extra, gibt ja entsprechende Kerbfilter.
Ja, ne, wir hatten nur vorhin beim Anschluss hier erstmal Rauschen und das Rauschen hat sich auch nicht geklärt. Dann habe ich ein bisschen dran rumgerüttelt an den Kabeln und irgendwann war das Rauschen weg und das ist eben der Zauber von analoger Audio.
Ja, es gibt auch sehr spaßige Module. Es gibt auch Module mit Röhrentechnik drin, also mit Röhren drin, die dann, wo man dann Effekte durchleitet oder sowas. Das ist natürlich sehr speziell. Das hätte ich natürlich auch gerne irgendwie mal als DIY-Kit. Das gibt's aber natürlich nicht als DIY, sondern das gibt's halt nur als fertig gekaufte Module. Das wäre dann schon sehr speziell. Also vor allem, weil es dann natürlich ein bisschen, also du hättest dann halt natürlich auch mit Hochvolttechnik zu tun und das ist natürlich nicht so ganz so user-friendly. Von daher gibt es das, glaube ich, nicht als DIY. Aber es gibt auf jeden Fall tatsächlich Hannes übliche Module, die Röhrenverstärker implementieren.
Für Röhren braucht man Hochspannung?
Ich glaub, denke schon, ja.
Aha.
Also, ja. Ich müsste nochmal nachschauen, aber tendenziell denke ich schon.
Ja, klar. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also ich kenne mich mit Röhren jetzt nicht so gut aus. Letzte Mal, dass ich irgendwelche Röhren gesehen habe, ist lange her. Ja. Ja.
Nee, aber die gibt es phasenweise auch noch so in so Spezialmodulen beziehungsweise in so Effektmodulen, Effektgeräten, dass man da eine Röhre mal drin hat oder so. Als reizvolle Klangerweiterung.
Naja, das ist dann wahrscheinlich dann irgendwie ein besonderer Klang. Sonst würde man es ja nicht machen.
Ja.
Denn ich meine, die Idee von Synthesizern ist ja auch, deshalb eben Synthesizer, es soll ja Klang künstlich hergestellt werden und dann versucht man natürlich, alle möglichen Klänge auch zu synthetisieren. Genau. Und das passiert ja hier auch.
Ja.
Ja. Ja, gut, also wir haben jetzt da doch ganz interessante Sachen schon entdeckt. Vielleicht kannst du uns doch noch ein bisschen was vorführen. Also das mit dem zweiten Modul, da hattest du vorhin irgendwie erzählt, da kann man Oktaven einstellen und so. Könntest du das doch mal zeigen?
Ja, wobei ich da ehrlich gesagt auch nicht so firm bin. Das müsste ich jetzt halt schauen, dass ich
ja, einfach mal gucken, was passiert, wenn du da den Regler drehst.
Genau. Achso, ich werde es noch einschalten. Wobei mich gerade verwundert, warum es so leise ist insgesamt. Sollte eigentlich etwas lauter sein.
Vielleicht ohne den Wasp-Filter mal rein, raus?
Ja.
Das ist vielleicht besser.
Nee.
Ah, ich habe es hier vielleicht zu leise gestellt.
Ah. Das kann sein. Okay, ja, jetzt kommt ein sehr deutliches Signal raus.
Ja. Ja, beim Gain von unserem Aufnahmegerät. Weil das am Anfang sehr laut war.
Ja, hier kann ich quasi auch noch entsprechende Frequenzen einstellen.
Also an dem Regler kannst du die Frequenz einstellen.
Ja.
Ist wieder alles weg.
Ah, ja. Weil ich den ersten Schalter ausgeschaltet hatte.
Ja, das geht allmählich hoch. Und was ist das jetzt mit den Oktaven?
Das wäre hier, dass ich die Oktaven regle.
Ne, du hast doch den Grobschalter da noch.
Ja, die sind sozusagen zum Durchschalten, Durchschleifen des Signals.
Aber du hattest
doch. Ich habe noch auch dieses Modul noch nicht erschöpfend behandelt. Ich muss mir das selber eigentlich auch nochmal einprägen und gucken, was man damit machen kann. Ich habe bisher nur einen Verwendungszweck bisher halt gefunden und das ist halt als Sequencer. Aber man kann das halt auch, wie gesagt, man kann es auch als ungebräuchlichen Oszillator verwenden, indem man halt hier die entsprechenden Schalter setzt und dann die Frequenz so hoch einstellt, dass sie im Audiobereich ist.
Ah ja.
Und das Reizvolle ist natürlich, dass man das Signal dann auch noch wieder verwenden kann, um was anderes auszuprobieren.
Ja, sag ich mal. Also wir haben ja so viel zum Ausprobieren, deshalb also.
Ja.
Ist das wieder mit dem Wasp-Filter verbunden?
Ja. Und dann schauen wir mal, was das, ob das was bringt. Bisschen leise immer noch, aber...
Ja, wir können das viel lauter stellen hier, kein Problem.
Okay.
Ich will nur nicht, dass die Hörer hinterher... Ja,
verstehe schon.
...Probleme mit dem Gehör haben.
Also das ist jetzt dieser Sampling Modulator zusammen mit dem Boss Filter, wo man hier sehr gut ganz an der Resonanz regeln kann. Ne, das ist gar nicht die Resonanz, sondern die CV... Level regeln kann.
Den was?
CV-Level, die Control Voltage One. Mhm.
Naja.
Und dann kann ich das Ganze auch nochmal durch ein anderes Filter schicken. Das brauchen wir, glaube ich, gerade nicht. Dann ja. Kann ich...
Was ist das jetzt für ein Filter?
Das ist ein Hochpassfilter, ein Diodenleiterfilter.
Mhm.
Wobei ich hier gerade nicht viel Unterschied höre. Also da müsste ich dann vielleicht auch da reingehen. Ah, es geht in ihre Selbstresonanz. Also es klingt zumindest, als ginge jetzt in Selbstresonanz. Ja.
Mhm. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, was da passiert.
Na, das Filter fängt dann selber an zu resonieren. Also es geht halt mit der Eingangsfrequenz in Resonanz und erzeugt dann halt eine Schwingung für sich selber, die dann anhält.
Mhm.
Wenn ich das Eingangssignal... Nee, das bleibt nicht. Okay. Ja, jetzt habe ich sozusagen ein Eingangssignal noch. Okay, das könnte auch was anderes sein. Das könnte auch von hier stammen. Vermutlich tut es das, ja. Also gut, das mit der Selbstresonanz funktioniert noch nicht so ganz. Das ist leider auch bei den Döpfermodulen nicht aktiviert. Also die Möglichkeit, das selbst resonierend zu machen, ist leider nicht gegeben. Es gibt Modifikationen, mit denen man das machen kann. Die habe ich aber noch nicht umgesetzt. Aber ansonsten ist dieses Döpfer-Boss-Filter ein gutes, günstiges Filter. Das kostet nur 90 Euro.
Mhm.
Dafür kriegt man zum Teil noch nicht mal aktive Multiples.
Mhm.
Multiples sind, also aktive Multiples sind entsprechend Steckeranordnungen, die du hast. Du hast hier dann halt so 2 HP breit noch so Stecker, wo du das Signal dran kopieren kannst. Mhm. Weil du...
Irgendwas läuft da noch mit.
Ja. Ne, das ist lediglich das Signal hier dran.
Mhm.
Ich mach das jetzt aber auch mal aus, weil das klingt sonst irgendwie unangenehm.
Ja.
Auf Dauer.
Okay, also... Vielleicht kannst du nochmal, wo wir schon mal bei den Signalen sind, jetzt akustisch erklären, was mit dem Rampage da passiert, was das ist?
Ja, das Rampage ist im Grunde genommen so ein Funktionsgenerator, beziehungsweise 2 Funktionsgeneratoren in einem. Das stammt vom sogenannten DUSG, vom Dual Search Generator. Das ist ein berühmter Funktionsgenerator gewesen, dem das halt nachempfunden ist.
Mhm.
Und ja, ich habe halt 2 Funktionsgeneratoren in einem, die auch mit Kontrollschaltungen miteinander verbunden sind. Also es gibt hier zum Beispiel einen Max, einen Min, einen B größer A-Ausgang, es gibt einen A-Ausgang, es gibt einen B-Ausgang, es gibt einen Min-Ausgang, es gibt einen Max-Ausgang und es gibt einen B größer A-Ausgang, die dann halt entsprechend eingestellt werden, wenn die Funktionsgeneratoren entsprechende Spannungen liefern.
Mhm.
Das heißt, ich habe Minimum-Modul das Minimum von beiden Modulen am Maximum-Ausgang, habe ich das Maximum von allen beiden Funktionsgeneratoren, dann habe ich hier noch B größer A. Selbsterklärend, da ist das Signal dran, wenn B größer A ist. Mhm. Und das ist halt die Regel. Und hier über diese Regler kann ich quasi die Ansteig- und Abfallraten des entsprechenden Funktionsgenerators regeln. Hierüber kann ich die Form, die Shape, die Kurvenform regeln, die kann von exponentiell so.
Man kann das Ding einfach mal vorführen, damit es nicht nur theoretisch kommt, sondern dass man es auch hören kann.
Ja, wie gesagt, da wirst du mich jetzt so ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil ich das selber schon lange nicht mehr, das müsste ich mir nochmal anschauen, wie man das am besten
einfach
macht.
Einfach mal aus, was passiert. Du verknüpfst das einfach und dann gucken wir. Und wenn gar nichts passiert, dann passiert gar nichts. Also ich meine.
Achso, ich sollte natürlich dann noch entsprechend an. Wobei ich ja. Genau, ich will das eigentlich rausnehmen. Ich packe das wieder in das Delay rein.
Ja, da haben wir was. Und das blinkt auch entsprechend da.
Ja.
Im gleichen Rhythmus, wie LEDs. Also das muss wohl so sein. So, und jetzt müsstest du zeigen, was der Funktionsgenerator macht. Gar nichts.
Nix, gar nichts.
Wir hören also nichts.
Weil ich auch hier das im Ort sehen.
Ah, jetzt haben wir was.
Aber auch nicht viel besser als vorher.
Kannst du lauter stellen, wie gesagt. Lauter geht immer. Wenn du vermeiden, den Hörern die Ohren abzureißen. Ja, gut, kann man bei der Nachbearbeitung dann noch, wenn da irgendwelche Spitzen Lautstärken sind. Also keine Sorge. Die Hörer kriegen nicht. Ja.
Ja.
Aha, das ist. Also so sieht es eigentlich gut verknüpft aus. Von da nach da. Das Modul sieht jetzt angeschlossen aus.
Ich verstehe noch nicht, ja, es ist es auch. Ich verstehe nur nicht, warum das Ausgangssignal so leise ist. Das sollte eigentlich.
Da ist ein leises Signal. Ja, das ist deutlich zu hören. Also ich kann den Gain hier wieder hochstellen. So, da haben wir jetzt mehr.
Das hört sich aber an, als sei da noch Rauschen irgendwie mit drin.
Es wird umgestöpselt hier. Ist wieder recht leise. Aha, jetzt passiert was und am Funktionsgenerator werden die Regler verschoben. Ah ja.
Trotzdem wundert mich, warum das Signal jetzt so leise ist, wenn es vorher. Achso, vielleicht sollte ich einfach vorher nochmal ein anderes Signal dazu packen.
Ja.
Jetzt ist lauter.
Ja. Jetzt kommt es auch der Ausgang direkt aus dem Funktionsgenerator.
Ja, das klingt jetzt ganz nett.
Das ist gut, ja.
Okay, das klingt nicht so nett. Da muss ich vielleicht mal ein bisschen. Aber Aber ja, von Musik ist das noch ein wenig weiter entfernt.
Ja, naja, wir sind ja noch in der Aufbauphase.
Jetzt habe ich zum Beispiel meinen Rechteckausgang angewählt und verstelle die Pulsweitenmodulation.
Mhm. Ja, wir kommen schon ein bisschen Richtung Musik. Ja.
Ja.
Okay. Gut, dann hast du hier noch so andere Ausgänge, die du noch gar nicht erwähnt hast. Da oben sind noch so, da steht irgendwie Clock und Mod und CV2,
ja.
CV1, Gate 1. Was hat es damit auf sich?
Ah, das sind unterschiedliche Eingänge, mit denen man dann entsprechend schalten kann. Wo hast du jetzt?
Eingänge sind das. Ach so, ach so. Ah, das konnte ich nicht erkennen.
Ach so, die sind von dem Case. Die habe ich allerdings bisher noch nicht genutzt. Da müsste ich mich mal reinlesen und gucken, wie ich die nutzen kann.
Ich hatte gedacht, es seien Ausgänge, weil daneben To Out steht. Und,
ja, nee, das sind vom Case entsprechende Eingänge und Ausgänge, die ich aber bisher noch nicht verwendet habe. Da müsste ich mich mal reinlesen und auch. Das ist zum Beispiel die MIDI-Anschlüsse.
Audio-Out und die MIDI-Anschlüsse.
Ja.
Und USB sogar.
Ja, aber die sind bis jetzt noch nicht angeschlossen. Das heißt, da müsste ich mich mal reinlesen.
Also man könnte direkt dann auch einen Ausgang, einen USB-Ausgang machen und dann ein digitales Signal.
Das.
Also alles in digital umwandeln.
Theoretisch müsste das gehen, aber ich weiß gerade nicht, wie die angeschlossen werden müssen. Mhm. Deswegen weiß ich das gerade noch nicht. Da müsste ich mich nochmal mit dir... Müsste ich mir nochmal in das Manual reinschauen.
Oh. Und in dem Case musst du dann Sachen auch noch anlöten, oder weil du sagst, sie sind jetzt noch nicht verbunden?
Nee. In dem Case wird nichts gelötet.
Das
wird einfach nur mit dem Overrack-Stecker verbunden.
Ach so.
Aber die sind halt nicht vollständig, diese Overrack-Stecker, sondern das sind nur... Da sind nur 10 Pole von den 16 Polen verwendet.
Mhm.
Normalerweise würde da auch das Gate noch mit reinlaufen und die CV-Kontrollspannung, weil du siehst ja, hier sind die Pins ein bisschen breiter.
Mhm.
Da sind die eigentlich so ausgelegt, dass sie noch CV und Gate mitnehmen, aber das ist halt von so gut wie keinem Modul wird das verdrahtet, deswegen nutzt das eigentlich nichts.
Mhm. Naja. Und die Schrauben da sind auch Standard, oder?
Das sind jetzt
Knurlis. Weil die ein bisschen unterschiedlich aussehen.
Das sind jetzt Knurlis, die habe ich, ach so, die hätte ich jetzt bei dem anderen auch.
Was sind Knurlis?
Knurlis.
Du musst so heißen die Schrauben. Das ist ein bisschen, also das sind eben die Schrauben, die man von Hand auch drehen
kann. Richtig, genau, das ist der große Vorteil von diesen Knurlis.
Mhm. Während die anderen, da braucht man entsprechend Werkzeug dafür.
Richtig, genau.
Ja. Gut, aber so einen Schraubendreher hat man ja immer in der Tasche. Also ich habe zwar in meinem Rucksack zur Zeit nur einen Phasenprüfer, der mir zugespielt wurde auf einer CCC-Veranstaltung, aber dann kann ich auch einen Schraubenzieher benutzen. Gut, für diese Vierkant-Dinger vielleicht nicht. Muss man sehen. Ja. Und das links sieht so ein bisschen auch aus, als wäre da auch ein Lautsprecher dran. Oder irre ich? Weil da so Löcher sind bei dem letzten Modul.
Vollkommen richtig.
Du musst das Mikrofon.
Ja. Ja, vollkommen richtig. Ich habe mir da auch noch ein Modul geholt, was den Lautsprecher mit beinhaltet und mir dann halt die Möglichkeit bietet, dass ich ohne Line-Out auch direkt ohne Monitor, Lautsprecher oder ähnliches direkt loslegen kann.
Mhm.
Das ist natürlich nicht optimal. Also noch optimaler wäre es natürlich, wenn ich gleich Stereo hätte und dann an beiden Seiten des Gerätes. Aber dafür fehlt mir der Platz, beziehungsweise das wäre natürlich auch noch eine coole Möglichkeit, dass ich die Lautsprecher direkt in das Gehäuse einbaue. aber da wüsste ich jetzt noch nicht, wie ich das gut machen könnte. Mhm. Deswegen nehme ich das hier quasi als Notbehelf, dass ich quasi auch, ohne dass ich jetzt irgendwelche Lautsprecher dabei hätte, trotzdem schon mal Synthesizer-Klänge erzeugen kann. Mhm. Und was ich da auch noch vermisse, ist ein Kopfhörerausgang, sodass ich halt Kopfhörer verwenden könnte. Kopfhörer könnte ich theoretisch auch ans Lineout anschließen, aber das bekommt den Ausgängen nicht, weil das ist ja dafür dann der Verstärker.
Ja,
das ist nicht
gemacht. Ja, ja. Ja, da muss man halt was dahinter stecken. Also zum Beispiel so ein Kopfhörerverstärker oder so. Ja. Kann man ja da noch einbauen und dann geht es ja wahrscheinlich auch. Ja. Wo ist das Lineout?
Das ist jetzt quasi da.
Ja, also das steckst du immer um an die verschiedenen Module.
Genau. Richtig.
Also es gibt überall an jedem Modul ein Lineout.
Gewissermaßen, ja, so gesehen, ja, richtig.
Ja klar, weil du die ja hintereinander schalten kannst, genau. Und dann musst du halt irgendwo das dann abnehmen, ja. Also verbindest praktisch das Lineout des einen Moduls mit dem Line-In des nächsten Moduls.
Richtig. Mhm.
Und irgendwann am Ende dann kommt es raus, ja.
Genau.
Und wo speist du das ein? Also jetzt hier in unser Gerät, was ich gerade stumm geschaltet habe. Ich kann es ja wieder einschalten. Da hört man es wieder.
So rasch. So. Ja.
Und wo kommt es sonst rein? Also wenn du sagst, nicht in Kopfhörer.
Wie gesagt, halt in das Modul, in das Lautsprechermodul.
Also nur in das Lautsprechermodul. Das heißt, du arbeitest dann immer mit dem Lautsprechermodul.
Richtig, genau. Mhm. Das würde ich dann quasi so machen und dann einschalten und dann
hört man das über den Lautsprecher, ja, was man jetzt gerade nicht hört. Gut. Ja, genau, dann kannst du praktisch zu Hause damit arbeiten und hörst es dann aus dem Lautsprecher, genau.
Ja. Ja.
Aber Kopfhörer ist doch eigentlich, also sonst, wenn ich Leute am Synthesizer stehen sehe, haben die immer einen Kopfhörer auf.
Ja.
Das wäre doch eigentlich der Normalfall. Dann störst du auch zum Beispiel die Nachbarn.
Richtig, genau, das wäre ideal. Irgendwann habe ich mich aber dazu entschlossen, dass ich da einfach Lautsprecher einbaue.
Aber das ist ja jetzt hier nur Mono und auch ein kleiner Lautsprecher. Also
richtig, genau. Den
hört man da wahrscheinlich nicht. Ja. Und wenn du das aufzeichnen willst, dann, also zum Beispiel so eine Audiospur machen willst, dann brauchst du ja auch ein anderes Lineout, also eins, was in irgendeiner Weise in den Computer geht.
Genau. Weil
natürlich das USB da nicht unpraktisch wäre.
Ja, aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich das verbändeln kann, da müsste ich nochmal ins Manual reinschauen. Das ist mir so ad hoc irgendwie noch nicht ganz klar.
Oder eben hier Audio Out und dann. Genau, also das ging ja sicherlich auch. Ja. Ja, interessant. Und da drauf auf dem Gerät steht Cree 8 Audio. Was?
Create Audio, ja.
Das ist der Hersteller von
dem Case.
Von dem Case, weil dann auch noch der Name des Case draufsteht, Nifty Case.
Ja.
Und für deine Sachen zu Hause stationär, was hast du da? Hast du da auch
da irgendwie so? Da habe ich ein Tip-Top Audio Mantis. Das kann man auch gerne nochmal googeln. Wie das aussieht, das ist so ein bisschen größer, habe ich mir gerade zugelegt.
Gucken wir mal, wie das aussieht. Beziehungsweise, das müssen wir dann natürlich auch verlinken. Also, wie war das? Tipp du mal.
Ja.
Das erst wieder übersetzen.
Ja.
Muss das erstmal löschen, ja, was da steht? Du musst das erstmal löschen. Da steht schon was.
So. Ja.
Tiptop Audio, Mantis. Mantis ist ja die Gottesanbeterin. Tiptop klingt so ein bisschen. Ja. Ah ja. Wieder Eurorack Case, genau. Und das ist jetzt so richtig groß, wenn ich das.
Ja, das ist zumindest ein bisschen größer als das hier und dann halt nochmal so.
Da sind ja auch Fotos. Genau, Praxistest. Ah ja. Das ist jetzt die Ansicht von oben, denke ich mal.
Ja.
Ja. Das sieht irgendwie so aus, als wäre das so eine ganze Schaltwand.
Ja, man kann das entsprechend aufbauen.
Mhm. Ja, sieht interessant aus. Also muss ich gleich mal in meine Notizen eintragen, dass wir das dann auch verlinken können. Ja, das muss man so aufstellen, damit es auch aussieht in den Gottesanbeterin. Ja. Das heißt ja Mantis. Ah ja. Ja, genau, das steht dann so vor einem. Und man ist dann ganz gebannt. Meine Güte. Und so ein Riesending hast du?
Also ich weiß nicht, wie groß das ist, aber Module, das sind mehrere Module zusammen. Das ist nur das. Ich habe nur eins. Die wurden jetzt da hintereinander zusammengeschaltet.
Mhm.
Wobei ich auch nicht weiß, wie die das gemacht haben. Vermutlich haben sie noch Seitenteile dafür verwendet und angebaut.
Und was kann das jetzt im Gegensatz zu dem portablen Gerät?
Es ist halt größer, es hat halt Platz, mehr Platz für mehr Module.
Ah ja, aber die Module wären die gleichen.
Gewissermaßen, ja, nur dass ich halt zu Hause andere Module da habe, als jetzt hier für diesen mobilen.
Und was hast du da für Module? Und was haben die
für Funktionen? Wie gesagt, Filter, ADSR-Hüllkurvengeneratoren und Oszillatoren hauptsächlich.
Mhm.
Vielleicht auch mal noch ein paar Noise-Module dazwischen, ja. Paar Rauschmodule.
Also die in erzeugen Rauschen.
Genau.
Mhm.
Also so ein TR-009 Rauschen.
Mhm.
TR-808, TR-909.
Was bedeutet das? TR-808, TR-909?
Die berühmten Drum Machines von Roland.
Aha.
Die könnten wir auch nochmal verlinken.
Ah ja, also Drum Machines von Roland, okay.
Ja.
Roland ist ja auch so ein Hersteller, von dem hatte ich mal einen Mischpult. Drum Machines.
Man kann auch einfach schreiben Roland T808 TR909.
Nee, Roland TR?
Ja, 808/TR909.
Mhm.
Genau.
Ja.
Das sind so die berühmten Drum Machines.
Roland. Mhm. Mhm. Also die nimmt man halt, um dann eben so einen Grundsound zu erzeugen, den man dann moduliert.
Das kann man so machen, ja, mit den modularen Eurorack-Standards, aber ja.
Aber?
Nicht, aber es geht, ja. Man kann das machen.
Was kann man sonst machen?
Man kann die auch so direkt verwenden, also ohne, dass man das dahinter schaltet.
Mhm. Naja, aber der Reiz, wenn ich das sehe, ist doch das Zusammenschalten.
Genau, natürlich.
Ja, also wenn man das einfach so verwendet. Also die Drum Machine kann ich auch so verwenden, aber dann ist da irgendwie die Idee, dahinter ist ja eine andere. Man will das ja irgendwie modifizieren und filtern und so, um dann immer noch interessantere Klänge rauszubekommen. Ja, gut, also das ist dann dein Heim-Setup,
ja.
Setup. Und da ist auch, also Roland ist natürlich dann nicht gelötet, sondern gekauft.
Ja.
Aber du hast auch gelötete Module.
Ja, ja.
Also was hast du da noch gelötet?
Na, wie gesagt, die ich hier habe.
Ach so.
Und dann habe ich zu Hause auch noch so ein Burst, Befaco Burst. Und
was kann das?
Das ist Probability, das ist ein Funktion, also ein Gate-Generator, der quasi über Wahrscheinlichkeiten funktioniert und über Wahrscheinlichkeiten verteilt Ausgangsimpulse gibt.
Mhm. Das klingt dann irgendwie alles zufällig.
Genau.
Ah, ja.
Man kann es aber einstellen von der Distributionsrate her, von der Wiederholrate und so weiter.
Und steckst du die Module dann um, also aus dem in das andere?
Und oder? dann habe ich zu Hause auch noch so ein Drum-Modul, das AD110, das mir sehr viel Spaß bereitet, das halt quasi eine Kickdrum drin hat, eine Snare-Drum halt drin hat, eine Cymbal drin hat. Ja, die 110 von Western.
Was? Ah, nee. 110 von Western. Mhm.
Western.
Oh, ich bin da, wie gesagt,
kein Problem.
Gebiet nicht so firm. Gut. Ja. Also, was ich gerade schon fragte, steckst du dann die in das andere Gerät oder hast du das zweimal? Oder?
Ich teile, also das Döpfermodul habe ich zweimal und die anderen Module nicht, aber da habe ich halt ja das.
Ja, du brauchst die ja nicht umzustecken, du kannst sie ja einfach miteinander verbinden.
Das könnte ich auch. Es gibt auch noch entsprechende Module, mit denen kann man quasi mehrere Signale routen und die über ein Netzwerkkabel quasi verbinden. Das ist auch sehr praktisch. Da kann ich quasi hier habe ich mein Setup und dann habe ich da nochmal die Kiste und dann kann ich die quasi über Netzwerkkabel miteinander verbinden. Und habe sie dann gleich schon gepatcht, also so gepatcht, wie sie jetzt hier im Beispiel wäre.
Mhm. Ja.
Das wäre dann die nächste logische Stufe, aber da bin ich jetzt noch nicht so.
Ich sehe auch keinen Netzwerkanschluss.
Nee, das ist jetzt auch kein, genau, nee, das gibt aber die Möglichkeit. Es gibt entsprechend, müsste ich mal gleich zeigen. Mhm. Oder ich zeige das wieder hier.
Ja, bitte.
Jetzt müsste ich aber. So.
Hier ist die
Maus.
Ja.
Maus.
Ja.
Wie hieß denn das jetzt? Also.
Naja, kannst du ja suchen. Wir haben hier eine Suchmaschine am Start. Ja. Eurorec, also das ist auch.
Cable, Bass. Bass. Jetzt schon 40.
Mhm.
Nee, das war nicht, was ich suchte. Es gibt auf jeden Fall so ein praktisches Utility-Modul von Döpfer, das erlaubt einem Patch. Es gibt so ein, da müsste ich nochmal in Ruhe googeln.
Ja, das ist ja jetzt nicht
wichtig. Das ist jetzt.
Es gibt da entsprechende Kabel und.
Es gibt, genau, es gibt das Möglichkeit, so ein Modul.
Modul Connector Bus steht da hier.
Genau. Ja, gut.
Gibt es bei, im Elektronikfachhandel, wie ich hier sehe.
Ja.
Wo kauft man denn elektronische Bauteile zurzeit? Die Firmen, die es da früher gab? Die gibt es ja alle nicht mehr, ne?
Du meinst zum Beispiel Konrad?
Zum Beispiel Konrad, ja.
Ja, nee, es gibt Bereiche der Elektronik, da kaufe ich häufig
ein.
Mhm. Und dann gibt es noch Mauser, die haben den Vorteil, dass sie quasi überall in der Welt existent sind und dass es Mauser, also dass es klar ist, wenn es, dass es zu jeder BOM irgendwie eine Partnummer von Mauser mit angeboten gibt. Also
zu, da jeder, muss man was?
Zu jeder Bill of Material.
Ach so.
Also zu jeder Bill of, zu jeder Materialliste gibt es in den Materiallisten normalerweise die Partnummer auch noch von Mauser angegeben. Das heißt, man muss dann nicht erst noch suchen, welches das entsprechende Bauelement ist, sondern man hat die bereits drin. Und kann dann spezielle Mauser-Projekte quasi abrufen und die dann direkt bei Mauser bestellen. Das erspart einem das Zusammenstellen dieser Einkaufsliste, was zeitweise schon ziemlich zeitraubend und schwierig sein kann, weil dann stellst du plötzlich fest, dass du zwar Buchsenleisten bestellt hast, die aber dann quasi im Rastermaß 2 mm und nicht im Rastermaß 2,54 mm sind. Worüber du dich dann immer irgendwie ärgerst, dass du nicht aufgepasst hast, dass sie auch die richtige Größe sind, sondern du übersiehst halt schnell mal was, wenn du was einkaufst bei Reichelt Elektronik oder. Und deswegen sind diese Part-Numbers sehr praktisch, weil dann weißt du, du hast das Projekt quasi angeklickt und bei Mauser bestellt und dann weißt du auch, du kriegst alle Teile und du kriegst die richtigen Teile in der richtigen Menge. Und du kriegst sie alle und du musst dich noch irgendwas extra bestellen, was ich jetzt doch noch machen musste, weil ich da ein Bauteil übersehen habe bei meiner letzten Bestellung. Und ja, das musste ich jetzt nochmal extra aus Großbritannien, zum Glück nicht aus Großbritannien, sondern es gab auch nochmal einen Distributor hier in Deutschland, aber für einen Widerstand, der quasi so ein temperaturabhängiger Widerstand ist und der einzig und allein in Synthesizer-Schaltung verwendet wird.
Mhm.
Der ist also nicht sonderlich populär, deswegen gibt es den so gut wie nirgends und den musste ich dann halt extra bestellen.
Mhm. Ja, ja. Und Platinen gibt es dann auch. Also
die Platinen hole ich mir halt von den entsprechenden Herstellern dieser Module.
Mhm.
Also von Bifarco beispielsweise gibt es vollständige Kits, die ich da gekauft habe.
Mhm.
Da kann man sich im Prinzip auch die Sachen selber zusammenstellen, aber das wird halt schwierig, weil die besondere Bauteile zum Teil dabei haben. Es gibt auch Partial Kits, da sind die besonderen Bauteile bereits mit dabei und die kann man dann selbst den Rest zusammensourcen, aber das ist halt auch zeitaufwendig und da müsste man halt den Sweet Spot erst noch finden.
Ja.
Also ja, es gibt halt Es gibt auch Module, die, es gibt auch DIY-Bausätze, wo man sich selber die Gerber-Files erstmal nur besorgt und die dann bei einem Hersteller seiner Wahl herstellen lässt und die Frontpanels und dann den Rest und dann quasi alles selber macht. Das geht natürlich auch, aber soweit bin ich, wie gesagt, noch nicht. Ich bin noch bei den Projekten, wo ich selber die Platinen und Panels mir kaufe vom Hersteller und die dann die Bauteile dafür besorge und mir die dann zusammenbaue.
Und das ist sicher für den Einsteiger gut, weil es dann wahrscheinlich genaue Anleitungen gibt.
Richtig,
man steht genau. Halt genau, wie man löten muss, worauf man achten muss, was man vielleicht nicht machen sollte mit seinem Lötkolben.
Richtig, und so. Genau.
Naja, ich denke, das ist auch wichtig, denn so analoges Audio ist ja dann auch sehr anfällig, wenn da irgendwas falsch gelötet ist, geht es nicht mehr oder es rauscht oder sonst was. Ne? Genau. Da müssen ja wahrscheinlich auch irgendwelche Sachen noch abgeschirmt werden und so.
Nö, das geht eigentlich. Das ist nicht so nötig.
Ah ja, also offenbar auch für Lötanfänger geeignet.
Ja.
Ja. Und wie lange bist du jetzt schon dabei?
Eigentlich gesagt erst seit Mai. Mai dieses Jahres. Also erst seit 3-4 Monaten brandneu dabei.
Also deshalb
Moment, dafür hast du aber schon jetzt viel.
Viel hat sich ja bei dir schon viel angesammelt. Also wenn man allein das mobile Setup schon sieht, das sieht hier schon sehr professionell aus.
Ich habe da, glaube ich, schon einige tausend Euro drin versenkt. Das ist schon richtig.
Ja.
Wobei man mit dem Selbstbau auch nochmal ein bisschen Geld sparen kann. Das ist halt ein Vorteil.
Aber du hast vorher auch schon Dinge gelötet und so.
Tatsächlich nicht so häufig.
Nicht so häufig?
Nee.
Ah ja. Aber ich hatte so eine Erinnerung, dass du immer schon so ein Interesse für
das ist richtig,
Elektronik hattest.
Nur war das meistens eher theoretischer Natur.
Ah ja.
Also, ja.
Ja. Ja, naja, also immerhin. Also jetzt hier ist das natürlich schon ein wirklich spezielles Feld. Und also was ich wirklich überraschend finde, ist, dass du noch nicht so sehr auf der musikalischen Seite bist. Ich hatte mir gedacht, du machst das jetzt schon einige Zeit und machst vor allen Dingen Musik. Aber ich sehe, bei dir ist mehr so die Produktion im Vordergrund.
Also tatsächlich, die ist ein bisschen im Vordergrund gerückt, weil mir das Spaß macht. Und das macht auch irgendwie süchtig.
Naja, klar, wenn man sowas fertig kriegen will, das ist wie beim Programmieren auch, dass man dann irgendwie denkt, jetzt muss es aber noch gehen und dann ist plötzlich die Nacht vorbei. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Und es hat natürlich was, dieses Haptische, diese vielen Regler und vor allen Dingen, das sind ja auch richtig so amtliche Regler. Das finde ich eigentlich interessant hier, weil es teilweise so amtliche Regler gibt, so richtig für die dicken Finger. Und dann gibt es aber hier auch so, also gerade hier, das sieht mir doch sehr filigran aus als Regler. Also hier bei dem Rampage-Modell, wir haben ja die Abbildungen dann in den Shownotes. Ja, das finde ich ist ein bisschen so ein Kontrast. Wie kommt das, dass die so unterschiedlich aussehen?
Weiß nicht, die habe ich jetzt selber gekauft und weil ich die hübsch fand. Und die sind halt ein bisschen filigraner.
Und die sind aber dann im Set mit drin.
Die sind im Set mit drin.
Naja. Klar. Naja, wenn man die selber kauft, dann will man
das. Die sind halt speziell, da wüsste ich jetzt, dann müsste man aufpassen, dass es die richtige Bauform ist, dass die Löcher an den richtigen Stellen, also die Pins an den richtigen Stellen haben und das geht halt nicht. Die musst du kaufen vom Hersteller direkt, sonst kriegst du niemals das Richtige.
Naja, klar. Nee, das muss ja passen. Also diese Abdeckplatten sind ja wahrscheinlich auch im Set drin.
Richtig, genau. Die Frontpanels sind damit bei.
Frontpanels, genau. Dann muss das natürlich auch passen mit den Schaltern, genau. Und die Kabel hast du aber dann auch sicherlich extra dazu gekauft,
wo manche
Kabel so ein bisschen passend aussehen und andere sehen ganz anders aus.
Ja, das sind die vom alten Teenage Engineering. Da hatte ich ein Toy-Spielzeug-Synthesizer, mit dem habe ich angefangen. Und von dem sind die Kabel noch. Diese hier, die roten und gelb markiert, die grauen Kabel.
Du hast mit einem Synthesizer angefangen, der schon fertig war.
Richtig, genau.
Also ein Spielzeug.
Genau.
Deshalb toll, ja. Und dann hast du gesagt, okay, das kann ich auch selber bauen.
Ja. Mhm. Na, nicht ganz gleich, aber das kam dann später dazu.
Mhm. Ah ja. Ja. Ja, das ist eigentlich ein guter Einstieg, dass man erstmal was Fertiges hat. Und dann kann man es ja schrittweise machen. Man kann ja erstmal tatsächlich auch fertige Module kaufen, wie dieses Döpfner-Modul, dieses Döpfermodul, und dann anfangen, mal irgendwas selber zu bauen. Genau. Dann hat man natürlich dann auch sofort irgendwie das Erfolgserlebnis, weil es dann auch gleich funktioniert.
Ja.
Genau. Denn wenn man gleich anfängt mit dem Selberbau, dann ist eine lange Durchstrecke, bevor es funktioniert. So kann man es vielleicht besser.
Richtig, machen. Ja.
Ja. Naja, also ich denke schon, dass das eine ganz interessante Angelegenheit ist. Und werde mal gucken, ob ich dann noch ein bisschen Synthesizer-Musik finde, um das entsprechend zu umrahmen. Ja, gibt es noch irgendwas, was du uns vorführen kannst?
Tatsächlich, gerade fällt mir nichts mehr ein, nein.
Gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir mal zu einem Ende.
Ja.
Ja, dann können wir ja mal gucken, wenn du dann in einem Jahr oder in zwei Jahren da nochmal ein bisschen weiter bist, dann können wir ja vielleicht nochmal das so ein bisschen fortsetzen.
Gerne. Ja,
vielen Dank und dann bis demnächst. Tschüss.